Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die Salafisten und ihre radikalen islamistischen Lehren gelten als große Bedrohung auch in Deutschland. Doch während sie durch Gewalt und Terror auf sich aufmerksam machen, gibt es auch eine andere, stillere und gewaltfreie Form des Islamismus. Das ist der sogenannte legalistische Islam, der mit politischen Mitteln innerhalb der bestehenden Rechtsordnung seine Ziele durchsetzen will. Doch auch er stuft alle Nicht-Muslime als minderwertig ab. Islamwissenschaftler, Ethnologen und Soziologen haben sich im Herbst in verschiedenen Konferenzen, Vorlesungsreihen und Veröffentlichungen mit diesem politischen oder legalistischen Islamismus auseinandergesetzt. Ingeborg Breuer fasst die Forschungsbeiträge zusammen.
Bei mir war es halt so, dass ich da auch so wirklich so den Islam an sich jetzt nie so richtig kennengelernt habe, sondern bin halt gleich da in diese Extremform eingestiegen. Ja, das passiert halt durch gewisse Leute, die halt dann für diese Richtung werben.
Irfan Peci, in Serbien geboren, in Deutschland aufgewachsen, rief als Jugendlicher zum Heiligen Krieg gegen die Ungläubigen auf. Mit 19 wurde er verhaftet, ließ sich zeitweise als V-Mann für den Verfassungsschutz anwerben. Zentral für seine islamistische Radikalisierung sei die Gewissheit gewesen, so der heute 30-Jährige, dass Muslime höherwertig als Andersgläubige seien und dass Muslime immer Opfer von Gewalt und Diskriminierung seien.
Da waren halt diese Botschaften sehr attraktiv, dass man Teil einer größeren Sache ist, Teil einer göttlichen Mission. Du bist nicht Teil der Gesellschaft, sondern auf diese aggressive Grundeinstellung, dass man selbst als Moslem mehr wert ist als jemand anders. Und wenn dann irgend so ein minderwertiger deutscher Ungläubiger wie einem was sagt oder einen blöd anmacht, dass es natürlich einen dann sehr stark verletzt und man da natürlich Gewalt anwendet.
Im Oktober dieses Jahres sprach Irfan Peci am Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam über die Rolle der Ideologie bei der islamistischen Radikalisierung. Eine Ideologie, die das Töten von Ungläubigen im Namen Allahs zum Programm macht, mit der Intention, einen islamischen Staat durchzusetzen. Auch wenn die Gruppe selbsternannter Gotteskrieger in Deutschland nach wie vor klein ist, es werden mehr. Dr. Hasim Fuad, Islamwissenschaftler beim Landesamt für Verfassungsschutz in Bremen.
In Deutschland zählen wir momentan 11.800 Salafisten bei ungefähr 5 Millionen Muslimen. Das sind also 0,2%. Das dreht man einmal um, dann weiß man, 99% der Muslime in Deutschland sind keine Salafisten. Gleichwohl, die Anhängerzahlen sind sehr rasch angewachsen, insbesondere unter Jugendlichen. Und das hat sehr, sehr vielschichtige Gründe. Es bietet eben eine sehr einfache Erklärung für das, was in der Welt geschieht, und kann dann sinnstiftend für insbesondere junge Menschen wirken, die sich von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen.
Für den Berliner Islamexperten Dr. Guido Steinberg markiert dieser radikale Dschihadismus den Endpunkt einer Reformbewegung, die seit dem 18. Jahrhundert zurück zu den Salaf, den Quellen des Islam, wollte. Mit einem solchen Rückgang zu den Altvorderen der Religion hofften diese Salafisten, nicht zuletzt den zunehmend stärker werdenden westlichen Einfluss in der muslimischen Welt zurückzudrängen. Vergeblich. Und ebenso wenig gelang es den Reformbewegungen, Gesellschaften oder gar Staaten in ihrem Sinn zu erneuern. Und der Dschihad sei nun der radikalste Versuch, den Gottesstaat doch noch mit Gewalt zu errichten.
Wenn man sich die Entwicklung anschaut seit den 70er Jahren, seit die ersten dschihadistischen Gruppen aufgetaucht sind, werden die weltanschaulich immer radikaler. Und man kann das schon am Beispiel des Islamischen Staates im Irak und in Syrien beobachten. Der geht ja keine Kompromisse mehr ein. Der bekämpft die Iraner, der bekämpft die Iraker, die Syrer, die Amerikaner, die Christen, die Juden, die Schiiten.
Aufgrund dieser brutalen Kompromisslosigkeit, meint Guido Steinberg, könne der Dschihadismus kaum noch Anhänger gewinnen.
Das ist aus meiner Sicht eine Tendenz, die solchen ideologischen Bewegungen inhärent ist. Sie werden, zumindest an ihren Rändern, immer radikaler, wenn sie nicht erfolgreich sind, und laufen sich dann irgendwann tot, weil sie so radikal werden, dass ihnen kaum noch jemand folgen mag.
Die These, dass der erbarmungslose Terror etwa des IS zu einer Ernüchterung derer führe, die an den Gottesstaat geglaubt haben, ist umstritten. Allerdings verzeichnet auch der Ethnologe Professor Roman Leumeier Formen eines religiösen Wandels im Nahen Osten. Er betreut zurzeit ein Forschungsprojekt über neue Formen muslimischer Religiosität in 6 islamischen Ländern und stellt eine Vielfalt muslimischer Frömmigkeit fest, die keineswegs immer fundamentalistischen Glaubensdoktrinen folgt.
Was auffällig ist, nicht in allen Ländern dieser Region, aber in einigen, findet ein gewisser Rückzug in individuelle Religiosität statt. Und diese Verlagerung des Religiösen kann einhergehen mit einer Abnahme religiöser Aktivitäten, religiöser Praktiken. Kann aber auch bedeuten, dass die Leute neue religiöse Praktiken beginnen, beispielsweise neue Formen von Sufismus oder Esoterik. Also es ist ein ganz breites Spektrum, was da läuft. Und es läuft eben unter dem Radar der westlichen Aufmerksamkeit.
Insbesondere in Tunesien gäbe es zunehmend sogenannte Kulturmuslime, Menschen, die sich zwar weiterhin als Muslime verstehen, ohne aber die islamischen Gebote besonders ernst zu nehmen. Eine Tendenz, die auch auf andere Länder abfärbt.
In Algerien beispielsweise geht es auch sehr stark in einer ähnlichen Richtung. In Ägypten ist die Frustration mit den Religiösen zum Teil enorm. Auch im Libanon gibt es zurzeit eine gigantische Absetzbewegung vom System. Auch in Saudi-Arabien, beispielsweise in der Tatsache, dass die Leute tatsächlich nicht mehr in die Moschee gehen, dass sie lieber an den Strand gehen, dass sie lieber Urlaubsreisen durchführen nach Europa oder in die Türkei oder dass sie konsumieren, dass sie in die Wüste rausfahren, weil da kein religiöser Gelehrter rumsteht, dass sich die Frauen nicht mehr so guiden, wie sie sich guiden sollen.
Muslimische Identität hat also viele Facetten. Auch die Frankfurter Ethnologin und Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam, Professor Susanne Schröter, verzeichnet 2 konträre Entwicklungen in der islamischen Welt. Im August erschien ihr Buch »Politischer Islam – Stresstest für Deutschland«. Auf der einen Seite schreibt sie dort, gäbe es liberale Muslime, die am Aufbau einer säkularisierten Moderne festhalten. Doch ein anderer Teil treibe, so wörtlich, die Durchsetzung einer islamistischen normativen Ordnung voran. Selbst in Ländern wie Indonesien, wo lange ein eher moderater Islam vorherrschte, breite sich eine zunehmende Intoleranz gegenüber Nichtmuslimen aus.
Da gab es im letzten Jahr den bemerkenswerten Fall des christlichen Bürgermeisters von Jakarta, der konfrontiert war mit der Idee, ein Nicht-Moslem darf niemals Muslime führen. Das sei gegen die islamische Lehre. Und er hat dann versucht, sich zur Wehr zu setzen, hat gesagt, das steht doch gar nicht im Koran. Daraufhin wurde ihm dann der Vorwurf gemacht, das sei blasphemisch. Als Nicht-Moslem dürfe er gar nicht mit dem Koran argumentieren. Und jetzt dachte eigentlich jeder, naja, so ein haltloser Vorwurf, der wird doch im Sande verlaufen. Nein, das ist nicht passiert, sondern es ist zur Anklage gekommen wegen Blasphemie. Und dieser Mensch, dieser Bürgermeister von Jakarta, also immerhin einer 15-Millionen-Stadt, wurde zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Und mittlerweile ist der neue Bürgermeister wieder ein Moslem.
Eine größere Gefahr als der islamistische Terror sei möglicherweise der sogenannte legalistische Islamismus, so Susanne Schröter. Dieser kämpfe zwar gewaltlos, aber sehr effizient dafür, islamische Wertvorstellungen in der Gesellschaft zu verankern.
Die Schariarisierung der Gesellschaft letztendlich geht nicht primär darum, einen islamischen Staat aufzubauen, sondern es geht um das gesamte Normensystem, auch die Rechtsnormen. Und es gibt durchaus Gesellschaften, in denen ist das gesamte Rechtssystem islamisiert, in denen herrschen wirklich überall islamische Normen. Und es gibt auch drakonische Strafen für all diejenigen, die diese Normen übertreten. Aber die Gesellschaft ist kein Kalifat oder sowas ähnliches.
In Deutschland seien vor allem Islamverbände wie der Zentralrat der Muslime, die DITIB, die Islamische Gemeinschaft Milli Görüş oder das schiitische Islamische Zentrum in Hamburg bemüht, islamische Normen gesellschaftlich durchzusetzen. Dies werde auch dadurch ermöglicht, weil die deutsche Politik beim Versuch, Muslime am gesellschaftlichen Leben partizipieren zu lassen, die Kirchenbrille aufsetze. Weil man etwa in Fragen der religiösen Bildung mit muslimischen Verbänden auf die gleiche Art zusammenarbeiten will wie mit den Kirchen. Nur.
Wenn man sich das mal vor Augen führt, dann stellt man natürlich fest, es ist keine Kirche, sondern das ist eine ganz andere Organisation, wo man sich fragen muss, ist es überhaupt eine religiöse Organisation oder eigentlich eher eine administrative Einheit oder eine politische Organisation. Und deshalb sage ich, wenn man die Kirchenbrille aufhat und deklariert nun alles zu einem Äquivalent macht man eigentlich große Fehler, weil man Akteure mit ins Boot holt, die man besser draußen lässt, weil man nicht gerade den Islam jetzt befördert, der am besten auch zu unserer Gesellschaft passt.
Es gäbe einerseits eine kleine Gruppe von dezidiert liberalen Muslimen in Deutschland, erläutert Susanne Schröter. Etwa 40% seien wiederum Kulturmuslime, die eine lockere Verbindung zu ihrer Religion hätten. Doch ebenfalls 40% hätten ein eher problematisches Weltbild. Religiöses Recht werde da über weltliches gestellt, der Islam gelte als die beste aller Religionen. Und solche Stimmen würden nicht zuletzt durch die Islamverbände in der Öffentlichkeit verstärkt.
Gerade wenn sie mehr werden, fordern sie eigentlich auch ein, dass islamische Normen überall implementiert werden. Nehmen wir beispielsweise die Schulen. Da geht es nicht mehr nur darum, dass der Schwimm- und Sportunterricht geschlechtergetrennt durchgeführt werden soll. Da erleben wir religiöses Mobbing mittlerweile. Kleine Mädchen, die schon nicht mehr neben Jungen sitzen wollen, schon in der Grundschule. Die Respektlosigkeit von Lehrerinnen, die immer wieder beklagt wird, oder die Forderung, dass alles Essen nur noch halal sein solle, bis dahin, dass Fleisch nur noch von Metzgern geholt wird, die tatsächlich halal zertifiziert sind. Also so ein Durchdringen der Gesellschaft mit immer mehr islamischen Normen.
Susanne Schröter hebt hervor, dass der Islam als Religion sehr vielfältige und inspirierende Facetten aufweise. Dies gelte es zu würdigen. Aber das dürfe nicht zu einer Toleranz gegenüber fundamentalistischen Formen des politischen Islam führen. Gerade in linksliberalen Kreisen ergreife man aber auch dafür häufig Partei. Zum Beispiel, weil man Muslime generell für eine unterdrückte Minderheit halte, die man in Schutz nehmen müsse. Und weil man die Besonderheit einer anderen Kultur in ihrem Eigenwert anerkennen müsse. Der Soziologe und Politikwissenschaftler Professor Armin Pfahl-Traugber problematisiert in der Frankfurter Vorlesungsreihe diese Haltung.
Es gibt in der Linken einen Kulturrelativismus, der darin besteht, dass man jeder Kultur einen Eigenwert zuschreibt, dass man keine Wertungen mehr von Kulturen vornimmt. Und das ist aus menschenrechtlicher Sicht sehr kritikwürdig, denn Kulturen unterscheiden sich in dieser Hinsicht. Es gibt Kulturen, wo Homosexuelle Außenminister und Vizekanzler sein konnten, und es gibt Kulturen, in denen Homosexualität eine Todesstrafe auslöst. Und das erlaubt es auch, aus menschenrechtlicher Perspektive Kulturen in ihrer Wertigkeit zu unterscheiden.
Und dies bedeutet eben, dass nicht jede Kritik an menschenrechtlich problematischen Einstellungen, wie sie unter manchen Muslimen zu finden ist, als muslimenfeindliche Hetze zu bewerten sei.
Wir wissen aus Forschungen, dass es dort Einstellungen gibt, die gegenüber anderen sozialen Gruppen stärker vorkommen. Dazu gehört zum Beispiel ein traditionelles Frauenbild. Dazu gehört zum Beispiel eine Herabwürdigung von Homosexuellen. Und dazu gehört auch eine Negativwertung von Juden. Das heißt ja nicht, dass alle Muslime diese Einstellungen aufweisen. Und aus menschenrechtlicher Sicht muss man so etwas kritisieren, genauso wie wir rechtsextremistische Einstellungspotenziale unter autochthonen Deutschen kritisieren.
Mit Begriffen wie Islamophobie und antimuslimischer Rassismus, so der Professor an der Fachhochschule des Bundes in Brühl, werde oft versucht, eine Debatte über den politischen Islam zu unterbinden. Auch Susanne Schröter musste das erfahren, als sie im Frühjahr eine Konferenz zum Thema das islamische Kopftuch ankündigte. Da wurde sie des antimuslimischen Rassismus beschuldigt und radikale Studentenverbände forderten ihre Entlassung. Der AStA wie auch die Hochschulleitung allerdings verteidigten die Konferenz.
Rassismus meint ja eigentlich, dass man ein biologisches Konstrukt, eine Rasse nutzt, um Menschen voneinander in einem wertenden Sinne abzugrenzen. Und dann hat man das von der Biologie auf die Kultur übertragen und deswegen von einem kulturellen Rassismus gesprochen. Das sehe ich aber als ein Problem an, weil man kulturelle Besonderheiten tatsächlich unterschiedlich werten kann. Mittlerweile werden sogar liberale Muslime, die für eine frauenrechtliche Reform des Islam eintreten, als antimuslimische Rassistinnen geschmäht. Und das macht die ganze Absurdität dieses Begriffes wohl auch mit aus.
Zu einer lebendigen Demokratie gehören kulturelle Vielfalt und das Recht auf unterschiedliche Lebensentwürfe. Diversität, die Anerkennung der Verschiedenheit von Kulturen, Religionen oder auch sexueller Orientierung ist sozusagen der Markenkern einer liberalen, offenen Gesellschaft. Und dennoch kann Diversität zum Problem werden, gibt Susanne Schröter zu bedenken. Wenn nämlich in ihrem Namen die Räume jener offenen Gesellschaft verkleinert werden sollen.
Also Diversität mit Leuten, die eigentlich die Diversität abschaffen wollen, das kann kein guter Weg sein. Natürlich freue ich mich über Vielfalt, weil da ist das Leben einfach spannender. Aber da muss man doch fragen, was ist denn eigentlich in diesem diversen Paket alles drin? Wir freuen uns ja auch nicht über mehr Rechtsradikale, nur weil es diverser dann wird. Genauso wenig freuen wir uns natürlich über Islamisten, weil das sind beides Extremisten, beides Gruppen, die identitär verfasst sind und deren Wertvorstellungen und Normen absolut antidemokratisch, anti-emanzipativ sind und letztendlich auch gegen eine freie Gesellschaft gerichtet sind.
Legalistischer Islamismus, ein Beitrag von Ingeborg Breuer.